Herzlich willkommen zu der zweiten von drei Folgen von dem Wahl-Podcast von Radio Munot und der Schaffhauser Nachrichten. Ich bin Katrin Schregenberger und Inlandredaktorin bei den Schaffhauser Nachrichten. Wir wählen am 22. Oktober ein neues Parlament und heute reden wir über den Wahlkampf, der gerade am Laufen ist, und die neuesten Prognosen. Wir schauen darauf, was die erahnen lassen. Mit mir im Studio ist der Robin Blank, Chefredakteur von der Schaffhauser Nachrichten, Andrea Tedeschi, Inlandredaktorin von der Schaffhauser Nachrichten, und der Jimmy Sauter, Co-Chefredakteur von Radio Monat. Meine erste Frage geht an dich, Robin. Die Schaffhauser Parlamentsmitglieder sind jetzt zwischen 10 und 21 Jahren in Bern. Wie siehst du das? Braucht es da einen neuen Wind? Braucht es neue Gesichter aus Schaffhausen in Bern?
Eine grosse Frage, die jetzt in diesem Wahlkampf ja immer wieder ein bisschen diskutiert wird, hat natürlich damit zu tun, dass die gerne ein Sitzchen zu Bern wittet, müssen ein Argument haben, um erklären, wieso dass man wechseln will. Zu der Frage, braucht es eine Erneuerung? Erneuerung ist ein wunderbares Wort. Oder? Mit Erneuerung verbindet man ganz viele gute Sachen. Es gibt den frischen Wind, es gibt die neuen Gesichter, es gibt Veränderung. Ich finde, die Frage ist nicht ganz richtig formuliert in diesem Zusammenhang, weil die Frage ist nicht, ist Erneuerung per se etwas Gutes? Sondern die Frage ist, was bringt jemand im Kanton Schaffhausen und im Land, wenn er im Parlament mitdiskutiert? Und da ist natürlich die eigentlich interessante Frage. Und in dem Moment geht es darum, wer hat den nötigen Kontakt, wer weiß über die Geschäfte am besten Bescheid, wer kann etwas wirklich bewegen, wer kann Allianzen bilden, wer kann auf sein Netzwerk zurückgreifen und so etwas bewegen, weil allein bleibt man eine Einzelmaske. Und von dem her finde ich die Argumentation, es braucht eine Erneuerung, die greift für mich nicht ganz. Für mich ist wichtiger, was kann jemand bewegen. Und wenn jemand gut vernetzt ist, Erfahrung hat, das Sachgeschäft gut kennt, dann bringt er etwas. Erneuerung kommt sowieso früher oder später, das ist, glaube ich, klar. Aber per se ist es noch kein Wert. Aber zum Glück, und das ist ja auch das Privileg, das unsere Wählerinnen und Wähler haben, entscheidet das sie, ob das nötig ist oder nicht.
Andrea, du hast die bisherigen, die letzten Jahre verfolgt. Bleiben wir zuerst beim Nationalrat. Was ist dir da aufgefallen? Wie haben sich der Thomas Hurter und Martina Munz in Bern geschlagen?
Also ich finde, sie haben sich beide sehr gut geschlagen. Vielleicht fangen wir bei der Martina Munz an. Sie, finde ich, ist die Königin der Vorstösse. Sie hat jetzt in den letzten 10 Jahren im Parlament über 1000 Vorstöße eingereicht, vor allem auch Interpellationen. Im Vergleich hat Thomas Hurter, der seit 16 Jahren im Nationalrat ist und so also länger als Martina Munz, nur 132 Vorstöße eingereicht. Also, ob man wirklich Einfluss kann nehmen kann auf Vorstöße, das ist, glaube ich, unbestritten. Die Frage ist einfach, wie hoch der Einfluss ist. Weil man muss auch immer bedenken, das kostet natürlich die Verwaltung auch immer viel Geld, wenn man viele Vorstöße einreicht. Und manchmal ist es auch wirklich nur da, um ein bisschen PR machen für die Themen, die man sowieso beackert. Viel wichtiger finde ich, wie die Kompetenz ist von der Nationalrätin und der Nationalrat und ob sie gut vernetzt sind. Und das sind, finde ich, sind beide. Martina Munz ist eine wichtige Stimme bei den Umweltthemen. Sie sitzt auch in den entsprechenden Verbänden. Sie kann sich auch immer wieder durchsetzen, zum Beispiel wenn es um sauberes Wasser geht, gegen Pestizidverwendung, für Landschaftsschutz oder auch bei erneuerbaren Energien, wo sie sich zum Teil auch gegen ihre Partei gestemmt hat, wenn es um den Erhalt der Biodiversität geht beim Bau von neuen Staudämmen. Beim Thomas Hurter ist es so, dass er vor allem auch klare Dossier hat und auch eine hohe Kompetenz. Er vertritt ja die Automobilisten, Garagisten und Piloten. Er sitzt auch in den entsprechenden Kommissionen und in den Verbänden. Er ist auch als Pilot in der Armee, setzt er auch in der Sicherheitspolitik starke Akzente, wie auch jetzt bei der Kriegsmaterialausfuhr, wo viel zu reden gegeben hat. Sollte die Schweiz irgendwie Panzer an die Ukraine oder an europäische Länder quasi schicken, exportieren? Und auch bei der Kampfflugzeugbeschaffung von der F-35, wo er sich durchsetzen in der Kommission. finde, beide, Martina Munz und Thomas Hurter, sind aber auch Lobbyisten natürlich in diesen Dossiers. Muss auch gesagt sein. Und weil dort sind sie eng verbandelt. Ich weiß nicht, wie eigensinnig oder so sie können wirklich ihre Meinung sagen. Und dort sind natürlich die Beziehungen sehr wichtig und dort sind sie beide voll drin.
Viele verschiedene Eindrücke also. Im Kanton Schaffhausen bewerben sich über 30 Kandidatinnen und Kandidaten, um in den Nationalrat einziehen. Wer unter diesen Kandidierenden hat eigentlich ernsthafte Chancen? Jimmy, kannst du da Auslegeordnung für uns machen?
Also das sind sicher die beiden bisherigen, also der Thomas Hurter von der SVP und Martina Munz von der SP. Und dann quasi von den Personen, die neu kandidieren, hat sicher der Andreas Gnädinger, der hinter dem Thomas Hurter auf dem zweiten Listenplatz von der SVP-Hauptliste kandidiert, die grösste Chance. Und auch die Linda de Ventura, die bei der SP, gleich wie der Andreas Gnädinger, auf dem zweiten Listenplatz kandidiert, weil die müssten, blöd gesagt, einfach nur die Amtierenden überholen. Und am Anfang startet ja einfach alle bei Null bei Wahlen. Jetzt, wenn es Sitzverschiebung gibt, dann trifft es sicher am ehesten die SP. Also, dass die SVP einen Sitz macht bei den Nationalratswahlen, das ist so gut wie sicher. Das zeigen auch die Resultate der letzten Wahlen. 2019 hat die SVP allein fast 40% gemacht, die FDP 11%, ein Mittellager mit GLP, EVP und der Mittepartei 10% und ein linke Lager, SPAL und Grüne, ist zusammen auf 36% gekommen. Damals sind ja vor allem die Grünen im Höch gewesen, das sieht ja jetzt ein bisschen anders aus. Dass es Schaffhausen aber eine Sitzverschiebung gibt, müsste jetzt laut meiner groben Rechnung ein linke Lager um die 7% verlieren und das bürgerliche Lager aus SVP und FDP die 7% dazu gewinnen. Dann könnte es sein, dass die SP ihren Sitz verliert und ich würde davon ausgehen, stand jetzt, dass dann die SVP zwei Sitz macht, also der Andreas Gnädinger würde den Sitz von der Martina Munz holen.
Robin, einverstanden?
Ich glaube, das ist völlig richtig, was Jimmy gesagt hat, oder? Das ist genau der Punkt auch bei den letzten Wahlen, wo ja auf der zweiten Linie nach dem Thomas Hurter der Benti Ellig war. Dort ist es wirklich ziemlich knapp geworden, kann man sagen. Also ein sehr gutes Resultat auch auf der zweiten Linie. Und das ist tatsächlich ein bisschen die Frage, wo mich spannend dünkt, wie gut schneidet da die SVP ab auf diesen beiden Linien. Das ist sicher spannend, ja.
Schauen wir noch auf den Ständerat. Vielleicht auch dort kurz, Andrea, was ist dein Eindruck? Wie einflussreich sind die Schaffhauser im Ständerat?
Also vielleicht muss man auch mal klären, was heisst einflussreich im Bundesbern. Einflussreich heisst eigentlich, sind vor allem die, die Bundesratsmacher sind. Also früher zum Beispiel der SP-Parteipräsident Peter Bodemann oder sein Pendant von der FDP, der Franz Steinecker oder aus der FDP, der Herr Prägi. Das sind so die, wo man weiss. Und dann ist natürlich auch das, ich habe es angesprochen, Dossierkompetenz ist auch sehr wichtig. Und um Einfluss zu nehmen, und es braucht eben Mehrheiten und Allianzen, das hat Robin am Anfang auch schon gesagt. Und jetzt der Hannes Germann ist seit 20 Jahren im Bundeshaus, er ist sehr beliebt, er schafft immer wieder parteiübergreifende Allianzen. Wie bei dieser Legislatur, bei den sogenannten IV-Tabellenlöhnen, wo es darum geht, dass man die IV-Berentung justiert. Und er ist sicher einer, der Hannes Germann, der auch mal von der Parteilinie abweicht und auch Kompromisse eingeht. Und das ist eben auch wichtig, wenn man mit Allianzen arbeiten will. Jetzt komme ich zum Thomas Minder. Er ist parteilos, er ist Quereinsteiger. Er ist eigentlich direkt nach der Abzocker-Initiative, die er gewonnen hat, mit dem Claudio Kuster, direkt in Ständerat gewählt worden. Und er gilt eigentlich als Einzelgänger, einfach heute noch. Und einer, wo sich eigentlich keiner Partei verpflichtet fühlt, er braucht aber im Bundeshaus ja Fraktion, darum gehört der Fraktion von der SVP an, aber er nimmt sich die Freiheit, außer seine Meinung auch gegen Parteilinien zu äußern. Das hat ihm auch schon Ärger eingebracht. Er selber sagt, dass er die Meinung innerhalb von der SVP könnte beeinflussen. Andere Parlamentarier über ihn sagen, dass er nicht lesbar ist in seiner Position. Es ist aber wichtig für sie, zu wissen, ja, wo kann man auf ihn zählen, wo nicht. Und wir sagen, da stößt die Kommission immer wieder Themen an, aber keine, die Allianzen schafft. Und wie gesagt, die braucht man, wenn man Mehrheiten will schaffen.
Zwei Kandidatinnen und ein Kandidat machen ja den beiden bisherigen Ständeräten Konkurrenz. Im letzten Podcast haben wir schon das ein bisschen angeschaut und sind zum Schluss gekommen, so wirklich grosse Chancen haben die Neulinge nicht. Was ist die Motivation hinter diesen Kandidaturen? Ist es wirklich, dass man einziehen will, oder hat das auch etwas pro forma oder eine Signalwirkung? Robin, kannst du?
Ich glaube, das ist sowohl als auch. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass nicht alle wirklich damit rechnen, dass sie einen Sitz erobern können. Ich würde jetzt aber auch nicht so weit gehen, um zu sagen, dass die das alles bloß aus Jux und Tollerei machen oder auch nicht auf den Lucky Punch spekulieren. Das kann natürlich passieren. Und die Chancen, die sind halt nicht sehr zahlreich. Darum, ich finde, jemand, der das probieren will, den muss man durchaus ernst nehmen. Natürlich, wenn man die Verteilung der Wählerstimmen anschaut, muss man realistisch bleiben und sieht, was liegt drin, was nicht. Gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass es einen Lucky Punch gibt von einem der Herausfordererinnen. Dann bleibt alles beim Alten. Aber wieso kandidieren die denn für so, ich sage jetzt mal, überschaubare Chancen? Und dann hat das natürlich auch mit dem Marketing, mit der eigenen Marke, die man prägen zu tun, die man aufbauen will. Sei es, dass man sagt, Partei, unsere, die jeweilige Partei muss vertreten sein an diesen Wahlen, muss als Auswahl sichtbar sein gegenüber der Wählerschaft. Oder, und das ist wahrscheinlich ein öfters anzutreffendes Motiv, man will bekannt werden, will sich in Position bringen für etwas anderes. Das war in der Vergangenheit sehr oft der Fall, dass jemand, der bei diesen Ständeratswahlen eine gute Falle gemacht hat, gut abgeschnitten hat, der dann am Schluss auch gesagt hat, ja, ist also ein Achtungserfolg, ist da jeweils ein Wort, das man oft hört. Und aus dem Achtungserfolg sagt man, gut, da hat es jetzt nicht gelangt, aber nächstes Jahr sind Gesamterneuerungswahlen im Kanton Schaffhausen. Da ist man dann weit oben, da hat parteiinterne Signal, wenn man viele Stimmen macht, kann man argumentieren, schaut mal, Leute, die finden mich gut, ihr müsst mich, portieren für die Wahlen, beispielsweise in den Regierungsrat oder in den Stadtrat oder sonst in Exekutive. Und dann hat man ein Argument, um zu sagen, schaut, ich bin eigentlich ein valable Kandidat, ein valable Kandidat. Also da tut man sich auch ein bisschen vorbereiten oder, wie man es im Jargon der Jungen würde sagen, auch ein bisschen vorglühen für die wirkliche Party. Und die ist dann vielleicht erst nächstes Jahr.
Es nähert langsam die heisse Phase vom Wahlkampf. Was fällt da bisher auf im nationalen Wahlkampf? Vielleicht gibt es Parteien, wo mehr auffallen oder bleibt es da eigentlich relativ ruhig? Wie sehen ihr das?
Also ich finde, dass der Wahlkampf nicht oder kaum stattfindet. Ich meine, es gibt punktuell Themen, die aufpoppen, wie zum Beispiel Krankenkassenprämien, wo sich Parteien zu eigen machen. Die SP will eine Einheitskasse, wo viermal vor dem Volk war und viermal abgelehnt wurde. Und die Zürcher SVP-Regierungsrätin Rückli findet, ja, man muss das Obligatorium abschaffen. Und was ich ihr vorwirf, ist, dass das nie wird durchkommen bei der Bevölkerung. Und, aber sie behauptet, dass das eine Lösung ist. Und man merkt, dass man, also man muss ja auch da glauben, wenn man so etwas lanciert. Für mich ist es ein Katerwahlkampf. Vor vier Jahren hat es eine Aufbruchstimmung gegeben, bei den Jungen, bei den Frauen. Man hat mobilisiert bei den Grünen. Und damals haben ja die Grünen wirklich einen Kantersieg gemacht. Und jetzt, finde ich, kommt weiter Nüchterung. Es zeichnet sich ab, dass die SVP und die SP stabil bleiben und die Grünen werden verlieren und das Parlament wahrscheinlich wird nach rechts rutschen. Zu den Grünen möchte ich einfach noch sagen, ich finde, sie haben sich in den letzten vier Jahren auch blamiert. Sie haben sehr lange gezögert, ob sie jetzt in den Bundesrat wollen und zu welchen Bedingungen und damit auch die Machtfrage ein bisschen verspielt. Und ich finde auch, dass die Bevölkerung gemerkt hat, dass Umweltschutz und Klimawandel etwas kostet, und zwar Verzicht. Verzicht auf Flüge, Verzicht auf Autofahren oder auf Fleisch essen. Und das wollen wahrscheinlich die wenigsten.
Ich nehme das also auch sehr als einen mauen Wahlkampf wahr. Ich finde, es fehlen so die grossen Themen. Alle Parteien haben gesagt, welche welche Felder sie beackern wollen. Wir haben es ein bisschen gehört. Wir reden hier über die Entlastung. Die SP setzt sehr stark auf das, dass man sagt, es hat Inflation, man muss den Leuten wieder Geld ins Portemonnaie geben. Die SVP ist mehr auf Zuwanderung und auf Gender ausgewichen und redet über diese Themen. Von der Mitte kommt Unterschiedliches, aber es hat kein grosses Kardinalthema, wie Andrea Tedeschi vorhin gesagt hat, im letzten Mal, wo es klar um die Wahlen, um die Energie, eigentlich um die Energie und die Klimawahl gegangen ist, wie man da ja gesagt hat. Das fehlt ein bisschen. Und ich finde es bis jetzt relativ uninspiriert. Es passiert wenig, es gibt wenig Bewegung. Niemand kann wirklich ein Thema setzen und man hat das Gefühl, alle sind ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs. Ich kann mir da vorstellen, aus Interesse für denen, die bis jetzt schon gewesen sind, ist das natürlich gut. Wenn man aber etwas gewinnen will, wenn man etwas Neues will, ergattern dort in Bern, dann muss man eigentlich, finde ich, noch ein bisschen mehr auf die Haube drücken. Das passiert im Moment nicht. Ich nehme es ein bisschen als eine Schlafwagenwahl wahr.
Wie sieht es in Schaffhausen aus? Merkt man da etwas vom Wahlkampf?
Teils. Also ich glaube, jetzt ab 4 Wochen vor dem Wahltermin darf man ja dann in der Stadt Schaffhausen auch Plakate aufstellen an der Strasse und an speziellen Orten. Und wenn dann der Wahlplakat Wald für jede und jeden ersichtlich ist, dann weiss dann sicher auch der Hinterletzte, dass es jetzt dann Wahlen gibt. Es sind ja schon diverse Wahlplakate und Flyer in die Briefkästen geflattert. Es gibt Posts in den sozialen Medien, sieht man von verschiedenen Parteien. Da sieht man auch, dass die Parteien mit ein bisschen grösseren Budget aktiver sind als die kleineren Parteien. Mir aufgefallen ist jetzt ein Flyer vom FDP-Kandidat Urs Wohlgemuth. Er ist ja Unternehmer und auf dem Flyer haben seine Angestellten angegeben, wieso man den Urs Wohlgemuth nicht wählen soll, weil sie ihn quasi als Chef nicht entbehren können. Und das habe ich jetzt immerhin mal noch eine innovative Idee gefunden, im Gegensatz zu allen anderen Flyern, die wahrscheinlich wie Flyer, Wahlflyer halt so sind, daherkommen. Vielleicht noch, es gibt ja auch immer bei so Wahlen, wir haben es schon ein bisschen angetönt, der Robin hat es gesagt, Proforma-Kandidaturen oder dass die Partei eine Liste hat, dass man erwähnt wird. Zum Beispiel Katrin Schmidig von der EVP hat die Anfrage für ein Interview von uns von Radio Monat abgelehnt. Da merkt man, sie kandidiert auch für den Nationalrat. Da merkt man dann schon, dass gewisse Leute ja eigentlich gar nicht gewählt werden wollen. Dementsprechend hält sich das Engagement für so einen Wahlkampf auch bei einigen Leuten in Grenzen.
Unterschiedliche Rezepte, also auch in Schaffhausen. Das wäre es heute schon gewesen mit dieser Folge vom Wahlpodcast von der Schaffhauser Nachrichten und Radio Monat. Mit mir im Studio war Robin Blank, Chefredakteur von der Schaffhauser Nachrichten, die Andrea Tedeschi, Inlandredaktorin von der Schaffhauser Nachrichten und der Jimmy Sauter, Co-Chefredakteur vom Radio Monat. Die dritte Folge von diesem Podcast wird in der Woche vor den Wahlen vom 22. Oktober erscheinen. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schregenberger. Ade miteinander.